keine Mittagspausen-Einschub zu notärztlichen Versorgungen meinerseits in der Mensa oben. Ja, gut, also Mittwoch der 27., Donnerstag der 28., Freitag der 29., jeweils von 9 bis 16 Uhr. Es haben sich ja ohnehin schon viele eingetragen, aber es gibt noch genügend Eintragungsplätze. Die Liste, für die das bis jetzt nicht mitbekommen haben, wiederhole ich es noch einmal, hängt an meiner Zimmertür, und zwar im neuen Institutsgebäude, im dritten Stock, auf Zimmer A0302. Dorthin gelangen Sie am besten über die Stiege 1, und wenn Sie dann das Institut betreten, halten Sie sich nach rechts, bis Sie nicht mehr weiter können, und dann schauen Sie kurz nach links und da sehen Sie meine Zimmertür. Ja. Und dort hängen die Eintragungslisten für die Termine auf. Ja, ich habe ja Ihnen für heute versprochen, Ihnen eine Gesamtzusammenfassung der Vorlesung und ihrer Themen zu geben. Und wenn Sie gut zuhören, werden Sie auch entnehmen können, dass darin so manche Prüfungsfragen sich verbergen könnten in dieser Zusammenfassung. Ja, noch einmal, also bitte, diese mündliche Prüfung ist keine Ausquetschübung, ja, also nicht als solche meinerseits gedacht. Sie sollte einfach ein kommunikatives Gespräch sein, aus dem ich in der Lage bin zu entnehmen, inwieweit Sie im Rahmen dieser Vorlesung Dinge für sich sozusagen gewinnen konnten. Niemand ist fehlerfrei, auch ich nicht, also es braucht sich niemand irgendwie zu fürchten davor. Ja, also ich habe damit begonnen mit der Frage, was ist Philosophie? Ja? Und damit verknüpft sich auch die Frage, ist die Philosophie eine Wissenschaft? Also ich selber würde diese Frage mit Ja beantworten. Ja? Allerdings die Frage, ist die Philosophie eine Einzelwissenschaft, würde ich mit einem strikten Nein beantworten. Aber was macht das Wissenschaftliche an der Philosophie aus? Was machen Wissenschaften? Nun, alle Wissenschaften interessieren sich dafür, wie Dinge funktionieren und versuchen daraus auf methodische Art und Weise Theorien hervorzubringen und zu erarbeiten. Das wissenschaftliche Nachdenken beginnt oft mit einem Stolpern. Nicht? Wir stolpern über ein Problem, sagen, aha, was ist das? Nicht? Und versuchen dann, dem Stolperstein auf die Spur zu kommen. Und genau das tut die Philosophie. Nicht? Dieses drüber über etwas stolpern und dann zum vertieften Nachdenken beginnen und dann auf allgemeine Grundlagen Steins des Anstoßes gewissermaßen zu kommen, das ist für die Philosophie typisch. Man nennt diese Vorgangsweise auch induktiv. Ja? Man versucht, allgemeine Grundlagen herauszufinden, nämlich allgemeine Grundlagen des Denkens und Handelns in der Philosophie. Und das macht die Philosophie zur Allgemeinwissenschaft und dadurch auf der Ebene dieses Allgemeinheitsgrades also allgemeine Grundlagen und Prinzipien des Denkens und Handelns zu finden, Prinzipien, hinter die nur mehr schwer zurückgefragt werden kann und darf, das ist Angelegenheit der Philosophie. Während die Einzelwissenschaften sich auf ganz relativ eingeschränkten Gebieten des Fragens bewegen, und das ist auch gut und in Ordnung so. Das macht auch den Sinn der Differenzierung von Wissenschaften aus, und hier hat die Philosophie auch ihre Position, nur fragt sie nach den allgemeinen Grundlagen des Denkens und Handelns. Ja, also das macht Philosophie als Allgemeinwissenschaft aus. Wenn man mal so allgemeine Prinzipien gefunden hat, wenn wir sie in der Philosophie gefunden haben, dann neigen wir dazu, genau diese allgemeinen Prinzipien einzusetzen, um ganz bestimmte Phänomene uns greifbar und denkbar werden zu lassen. Also der eine Weg führt vom Stolpern, also vom Einzelnen über ein Einzelnes zum Allgemeinen, das ist das Induktive. Der umgekehrte Weg, wenn wir einen allgemeinen Zusammenhang erfasst haben, allgemeine Prinzipien erfasst haben und da, von daher versuchen, Einzelfänomene gedanklich zu ordnen, dann sprechen wir von Deduktion. Also dann verfahren wir deduktiv. Also Philosophie als Allgemeinwissenschaft verfährt sowohl induktiv, Einzelnen zum Allgemeinen, als auch deduktiv, vom Allgemeinen zum Einzelnen. Ja, und im Mittelpunkt von Philosophie steht unvermeidlicherweise das philosophisch fragende Subjekt selber, wir alle miteinander, oder der Mensch, wenn Sie so wollen, steht im Mittelpunkt der Philosophie, weil wenn wir philosophisches Fragen begreifen wollen, dann müssen wir auch, und nichts ausschließen dürfen dabei, dann müssen wir auch diejenigen mit einbeziehen können, die Fragen stellen. Also die Fragenden selber. Und auf allgemeiner Ebene haben wir es hier zu tun mit uns Menschen selber. Daher lässt sich für Philosophie auch noch eine weitere Bestimmung angeben, nämlich allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Und weil die Philosophie uns in der sehr komplizierten, in vielfältige Erscheinungen gewissermaßen zerfallenden Welt eine gewisse Orientierungshilfe gibt und diese Orientierungshilfe auch mit allgemeinwissenschaftlich begründeten Argumenten zu stützen vermag, sprechen wir auch von Philosophie als Orientierungswissenschaft. Also drei Bestimmungen von Philosophie: Allgemeinwissenschaft, Orientierungswissenschaft und allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Ja, die Frage, was dem, was ist, insbesondere was uns Menschen selber, die wir in uns in dieser Welt vorfinden, allgemein zugrunde liegt, das ist natürlich eine entscheidende Frage in der Philosophie. Und eine der ganz allgemeinen Grundlagen, die wir auffinden können, lässt sich in Gestalt eines Begriffsprinzips formulieren, nämlich Sein. Es gibt nichts, was wir nicht aussprechen können, benennen können, was wir vorfinden, was nicht ist. Bestenfalls können wir sagen, das ist nicht, aber da müssen wir uns auch von einem Ist abgrenzen. Und daher können wir sagen, Sein ist eines der allgemeinsten Grundlagen für alles, was ist. Und da taucht gleich die zweite Frage auf, naja, wie können wir dieses Sein überhaupt denken? Die Philosophie denkt ja diese Frage durch, ne, durchdenkt sie. Und da habe ich Ihnen ja erörtert, eine ganz alte philosophische Frage, die uns bis heute begleitet, sofort nämlich die Frage nach dem Zusammenhang von Sein und Denken. Ja, und auch die Frage, wie können wir überhaupt Sein denken? Wie lässt sich dieses Sein denken? Bitte.
Meine Frage ist auch, ob es überhaupt möglich ist, mit dem Denken das Sein zu erfassen.
Ja, wir können das auf der Ebene der Grenzen unseres Denkens natürlich nur tun. Ja? Es hat niemand behauptet, dass sozusagen unser Denken unbegrenzt ist. Ja? Wir können allem, was ist, zugrunde liegt, denken, aber natürlich nicht in allen ausformulierten und ausdifferenzierten Bestimmungen. Das ginge schon gar nicht. Ja, da müssen wir jeden einzelnen Inhalt, jeder einzelnen Wissenschaft gleich sofort mitdenken können. Das nicht. Es geht ja ums allgemeine Prinzip. Ja? Ja? Und sein Denken geht davon aus, dass allem, was ist, eben das Sein zukommt. Ja? Das steckt in diesem Ist drinnen, wenn Sie so wollen. Und jetzt, da kommen wir gleich jetzt darauf, so einfach ist das natürlich nicht. Es gibt ganz bestimmte Grenzen, wie wir, und Möglichkeiten, wie wir das Sein denken können. Und ich habe Ihnen zwei Positionen der vorsokratischen abendländischen Philosophie benannt, nämlich Parmenides und Heraklit. Ja? Parmenides hat das Sein als das, wenn es allem zugrunde liegt und alles, was ist, irgendwie in Bewegung und veränderlich ist, gedacht. Und wenn jetzt das Sein, also wenn alles, was wir vorfinden, veränderlich ist und das Prinzip aber dem Veränderlichen zugrunde liegen muss, dann kann das allgemeine Prinzip, nämlich Sein selber, nicht veränderlich sein. Also hat Parmenides gesagt, dass Sein ist absolut unveränderlich. Heraklit dagegen hat die Meinung vertreten, die Position vertreten, dass Sein nur als Werden begriffen werden kann. Denn wenn alles, was wir vorfinden, sich stets verändert, und das ist ja auch unschwer feststellbar, ne, dass nichts fix bleibt sozusagen, dann kann ein Prinzip nicht sich hier außen vorhalten. Das muss sich sozusagen mitten hinein in dieses Veränderliche begeben. Und daher ist Sein von vornherein als Bewegung, Sein als Werden zu fassen. Das ist die Position des Heraklit. Ja? Ja, bitte? Ja, ja. Das war ja dann der Versuch, da komme ich dann noch in meinem Rundgang zu sprechen, des Aristoteles mit seinem Gedanken des unbewegten Bewegers, nicht? Dass das, was das Unbewegte ist, sich selber aber in der Bewegung erhält und beibehält, ja? Aber gleichzeitig die Bewegung aus sich nicht ausschließt. Ja? Das ist der Gedanke des Aristoteles. Ja, also einerseits Sein als absolut unveränderlich, Parmenides, Sein als absolute Bewegung, Sein als Werden, Heraklit. Das waren die Grundpositionen, die ich erörtert habe. Ja, ich möchte jetzt also mich auch darauf beschränken. Ich habe nur ergänzend, das erwähne ich jetzt, das werde ich Sie nicht prüfen, das ist nicht einfach, das ist eine relativ komplizierte Geschichte. Ich habe Ihnen die Gedanken von Josef König, Sein und Denken, nicht, ein bisschen vorgeführt. Mit diesem Text können Sie sich einmal beschäftigen, aber das werde ich Sie selber nicht fragen, nämlich das hat auch mit Ihrer Frage zu tun, ob man nicht beides sozusagen also sowieso zusammendenken kann. Ne? Auch nämlich das Unbewegte und das Bewegte. Ja? Wie hängen Sein und Denken zusammen? Da hat auch Parmenides seine Position gehabt, der hat gesagt, Sein und Denken, das ist eins. Ne? Ich würde aber heißen, hätte ihm Heraklit und hat ihm auch sofort entgegengehalten, dass wir das Denken unbewegt ist. Sind wir in unserem Denken unbeweglich? Nein, im Gegenteil. Ne? Wir müssen beweglich sein in unserem Denken. Und daher auch im Stande sein, Spannungen und Widersprüche in unser Denken mit einzubeziehen. Und das ist genau gerade das Movens, die Triebkraft unseres Denkens. Ne? Also da sehen Sie auch diese zwei Positionen. Und Josef König hat nun gemeint, dass man, um all diese Dinge zusammenzubringen, ja, versuchen sollte, das Denken als ein aus dem Prozess des Seins hervorgebrachte spezifische Dimension des Seins zu begreifen. Ja. Nämlich auf die Art und Weise, dass das Denken des Seins funktioniert wie eine Art Widerspiegelung. Ja. Und dieser Spiegel hat ja die merkwürdige Eigenschaft, sagt Josef König, wenn man Erkenntnis theoretisch fasst, dass der Spiegel erst zum Spiegel wird, wenn er tatsächlich etwas spiegelt. Ja? Man könnte jetzt, also wenn man die Begriffe Sein und Denken dafür einsetzt, dass ein denkender Spiegel erst dann zum denkenden Spiegel wird, wenn er etwas enthält. Ja? Weil sonst ist der denkende Spiegel ist sonst leer. Ne? Das ist ja nichts darin, nur es ist nur das drin, was er widerspiegelt. Ne? Und das ist, was er widerspiegelt, ist nichts anderes eben als Seiendes, beziehungsweise in der Gesamtheit Sein. Ja? Wenn ich daher die Grundlagen dessen, was ist, in meinem Denken widerspiegle, dann denke ich Sein. Ja? Das war der Gedanke von Joseph Köhler. Aber Sie brauchen sich nur zu merken, die zwei Kontrapositionen von Parmenides und Hierarchie. Ja? Sein als absolut unveränderlich und Sein als absolut veränderlich oder absolute Veränderung. Ja, ich bin dann übergegangen in der Philosophiegeschichte zu Platon, namentlich zu Platons Timaios, weil dort wird ja auch die Frage des Verhältnisses von Sein und Bewegung diskutiert. Und hier bringt Platon in diesem Dialog Timaios eine Differenz, einen Unterschied zur Sprache im Zusammenhang mit dem Sein, nämlich einerseits Platon im Timaios vom Sein als dem stets Seienden, also dem unveränderbaren Unendlichen. Also da spricht er offenbar das an, was dem Parmenides so sehr am Herzen gelegen ist. Also einerseits das Sein als der stets Seiende. Ja. Und zweitens aber spricht er von jenem Seienden, das der Vergänglichkeit unterworfen ist. Ja. Also jenem Bereich des Seins, das als Seiendes dem Vergänglichen unterworfen ist. Und da haben Sie auch schon, das berührt auch die Frage von daher, lässt sich der Versuch erkennen, zwischen dem Vergänglichen und dem Unvergänglichen zu vermitteln. Ja? Sein argumentiert, wird argumentiert im Timaios, und da wird wieder der Gedanke des Heraklit aufgegriffen, Sein manifestiert sich im Werden. Ja? Sein manifestiert sich im Werden. Und das Werden wird hier angesprochen als Entstehen und Vergehen. Und die Frage, die im Timaios-Dialog besonders interessiert, ist die Frage nach der Ursache vor allem und dem Ursprung des Entstehens. Ja, wie kommt es dazu, dass etwas entsteht? Und die Antwort ist, es kann nur überhaupt etwas entstehen, was seine Grundlage im Sein hat, und zwar im Sein des Stetseienden. Nur das, was im Sein des Stetseienden seine Grundlage hat, also im Sein, kann überhaupt dazu führen, dass es entsteht. Das hat seine Ursache im Sein. Und dann kommt auch bei Platon und Timaios die Frage des Verhältnisses von Denken und Sein ins Spiel. Wie können wir das Sein denken? Und da bringt Platon das, was ja für ihn sozusagen die Schlüsselkategorie ist, der Schlüsselbegriff, den Begriff der Idee ins Spiel. Er sagt, die Idee, wir denken das Sein vermittels der Idee des Seins. Ja? Die Idee des Seins richtet sich nach dem Vorbild des Seins. Für die Idee des Seins ist das Sein das Vorbild, und alles, was wir an Seienden vorfinden, ist nichts anderes als ein Abbild dieses Vorbildes. Das heißt, wenn wir einen Tisch erkennen, so liegt einerseits also dem Tisch Sein zugrunde, ne, ganz allgemein, und gleichzeitig liegt dem Tisch die Idee des Tischseins zugrunde. Daher hat der Tisch, den wir erkennen, seine Idee, die als Vorbild dessen ist, warum sich mit Fug und Recht, Vorbild dessen gelten kann, warum sich ein Tisch mit Fug und Recht Tisch nennen kann. Ja? Und wenn wir daher einen Raum betreten und uns zu einem Tisch begeben wollen, so meint Platon, da müssen wir zunächst einmal die Idee, uns an die Idee eines Tisches erinnern, um das, was hier als Tisch steht, als Tisch erkennen zu können. Ja, und die allgemeinste Idee des Seins kriegt bei Platon dann noch einen begleiteten Begriff. Er spricht von der Idee des Guten. Ja? Das ist für ihn sozusagen der umfassendste Seinsbegriff. Ja, und dann, habe ich dann auch noch erwähnt, aber es ist einmal wichtig, den Zusammenhang oder den Unterschied zwischen dem Sein als des Stetseienden und dem vergänglichen, aber trotzdem dem Sein unterworfenen Seienden sich vor Augen zu führen und dann zu verstehen, wie denkt Platon, dass überhaupt etwas entsteht, da Vergehen und Entstehen ja kennzeichnet ist für das Vergängliche und Entstehen kann nur etwas, was seine Grundlage im Sein selber hat. Die allgemeinste und die beste Form, und daher ist diese allgemeine Grundlage des Seins auch das Beste, sprich das Gute, von dem her alles erklärbar wird. Das Gute ist gleichzeitig die allgemeinste Idee, ja, mit der wir mit dem allgemeinen Prinzip des Seins sozusagen unseren Zugriff erhalten. Ja, und da kommt dann noch ein Punkt ins Spiel, nämlich der Blick hinein sozusagen in Fragen, die eigentlich über die Philosophie hinausgehen oder der Philosophie noch vorgelagert sind, geschichtlich, nämlich Fragen des Mythos, ne, die Frage nach dem Grund überhaupt für die Entstehung des Sein aus dem Sein, warum muss überhaupt was entstehen, ne, was ist da das Motiv, ne, warum passiert das überhaupt, ne, warum ist nicht bloß sozusagen das allgemeine Sein und nicht so viel Seiendes. Und da wird bei Platon Gott ins Spiel gebracht. Das hat zu tun, meint Platon, damit, dass ursprünglich aus dem Chaos durch die göttliche Hand gewissermaßen Ordnung, eine gute Ordnung geschaffen worden ist. Eine Ordnung, die sich nach der Idee des Guten verstehen lässt, nach der Idee des Guten, eine Idee, nach der Idee des Guten geordnete Welt, nach dem Vorbild des Seins, des unvergänglichen Seins, das an dieser Stelle mit Rückgriff auf den Mythos mit Gott identifiziert wird bei Platon. Ja, bin dann übergegangen von Platon zu Aristoteles und bei Aristoteles ist es ja zunächst ähnlich wie bei Platon, dass das Sein als Prinzip des bewegten Seienden gefasst wird, also als Prinzip der Bewegung gefasst wird. Und hier an dieser Stelle bringt Aristoteles in seiner Physikschrift das Prinzip des unbewegten Bewegers ins Spiel. Was ist das? Auch Aristoteles argumentiert an dieser Stelle mit dem Entstehen und mit dem Vergehen, mit dem Vorher und Nachher. Jedes Entstehen und jedes Vergehen, ne, lässt sich auch fassen mit einem Vorher und mit einem Nachher. Was kommt hier ins Spiel? Was für ein Begriff? Der Zeitbegriff kommt ins Spiel. Die Zeit hat immer ein Vorher und ein Nachher, aber die Zeit hat auch so etwas, und das ist wichtig dem Aristoteles, hat eine Mitte, ein unmittelbares Hier und Jetzt. Und das ist die Mitte zwischen dem Entstehen und dem Vergehen, ja, wo etwas noch nicht entstanden ist und wo etwas noch nicht vergangen ist. Wo etwas, wo man nicht sagen kann, das war vorher, und wo man nicht sagen kann, das wird nachher sein. Ja, das ist, diese Dimensionen sind von dieser Position der Mitte noch nicht ausnehmbar. Und daher ist dieser Punkt der Mitte der Punkt des Unbewegten. Das heißt, die Zeit hat in Wirklichkeit für Aristoteles die Form des unbewegten Bewegers. Und die Zeit lässt sich auf diese Art und Weise auch mit dem Sein in Zusammenhang bringen. Der unbewegte Beweger behält sich im Entstehen und im Vergehen in seiner Unbewegtheit bei, bedingt und verursacht aber erst eben dadurch das Entstehen und Vergehen, das Vorher, das zeitliche Vorher und das zeitliche Nachher. Das ist das Thema der Physik des Aristoteles, und das Denken des Seins kommt in der Seelenlehre des Aristoteles dann ins Spiel. Auch bei Platon war die Seele ja schon elementar wichtig als Ort des Erkennens. Auch für Aristoteles ist die Seele der Ort, wo wir letztendlich zum Denken des Seins gelangen. Allerdings unterscheidet Aristoteles zwischen einer Körperseele und einer Geistseele. Und wenn wir jetzt also vom Denken des Seins sprechen, dann haben wir dabei schon die Ebene der Geistseele oder des Geistes bei Aristoteles betreten. Und um das zu verstehen, ist es wichtig, sich ein bisschen den Seelenbegriff bei Aristoteles vor Augen zu führen. Aristoteles sagt in seiner De Anima-Schrift, in seiner Schrift über die Seele, das Beseelte unterscheidet sich vom Unbeseelten durch Bewegung und Wahrnehmung. Ja? Das heißt, die Seele wird bei Aristoteles als Bewegungs- und Lebensprinzip gefasst, und das ist wichtig, als Bewegungs- und Lebensprinzip hat die Seele gleichzeitig einen formenden Charakter. Die Seele ist in erster Linie auch ein Formprinzip bei Aristoteles. Und die Seele als Formprinzip ist wichtig bei der Wahrnehmung. Und da unterscheiden sich Tiere und Menschen nicht grundlegend voneinander. Aristoteles führt an dieser Stelle den Begriff der Körperseele ein. Die körperliche Dimension oder repräsentiert die körperliche Dimension des Formprinzips. Ohne das körperliche Formprinzip Seele wäre unser Körper ein ungeformter Zellhaufen. Dass unsere Organe interagieren, funktionieren, in Bewegung sind, dass wir uns aufrechterhalten können am Leben und so weiter, verdanken wir dieser körperformenden Körperseele. Wenn es um die Formung von Gedanken geht, da ist die Körperseele nicht mehr direkt zuständig, da ist es die Geistseele. Die Geistseele ist für Aristoteles das reine Formprinzip schlechthin. Noch einmal, die Körperseele ist bei Aristoteles die Forma corporis, die Geistseele, sagt er, ist die Form aller Formen, die Forma formarum, also ein rein kognitives Prinzip, ein reines kognitives, mit Denken zu tun habendes Aktivitätsprinzip. Ja, soweit also Aristoteles, und mit diesem Geistseelenprinzip sind wir auch imstande, das Sein zu denken. Ja, nach Aristoteles. Ich bin dann übergegangen zu Descartes. Worum es in der Philosophie eigentlich immer schon gegangen ist, nämlich um die Suche nach einer gesicherten Erkenntnisgrundlage auch. Ne? Nicht zuletzt ist ja auch das Sein als allgemeines Prinzip, bietet uns das den Versuch, eine einigermaßen gesicherte Erkenntnis zu erlangen. Bei Descartes wird aber der Schwerpunkt nach dieser, im Sinne der Suche nach der Erkenntnisgrundlage weniger auf das Sein gerichtet, sondern auf das Denken. Und Descartes argumentiert das folgendermaßen. Er geht einmal aus von der Frage, worin kann ich mich eigentlich täuschen? Er geht methodisch so vor, oder das schwebt ihm so vor, wenn ich mir jetzt überlege, worin ich mich täuschen kann und versuche, all das, worin ich mich täuschen kann, auszuklammern, dann habe ich mir sozusagen den Platz geräumt, um meine Erkenntnisgrundlage, die ich gerne haben möchte, zu etablieren. Ne? Also weg mit dem Täuschungsgerümpel und her mit der Erkenntnissicherheit. Ne? Und vor allem, sagt Descartes, kann ich mich dann täuschen, wenn ich auf die sinnliche Wahrnehmung angewiesen bin. Meine Sinne und all das, was mit meiner sinnlichen Wahrnehmung zusammenhängt, darüber kann ich mich täuschen. Wenn ich ein Geräusch wahrnehme, kann ich es falsch interpretieren. Wenn ich etwas sehe von meinen Augen, kann es auch sein, dass ich mich täusche und so weiter. Also die sinnliche Wahrnehmung, alles was damit zu tun hat, die muss ich einmal ausklammern. Was bleibt dann im Grunde genommen über? Was überbleibt, ist eben das Denken. Denn in einem, sagt Descartes, kann ich mich nicht täuschen, dass ich denke, dass ich mich täuschen kann oder dass ich mich täusche. Aber das Denken selber oder darüber, dass ich denke, darüber kann ich mich nicht täuschen. Natürlich, darüber kann man streiten, das ist klar. Ne? Aber so gelangt Descartes zu der von ihm gesuchten, gesicherten Erkenntnisgrundlage des reinen Denkens. Es werden sich später an diese Position des reinen Denkens, wie sie Descartes versucht hat zu etablieren, eine Reihe von Positionen lagern, die wir mit dem Begriff des Rationalismus fassen können. Ja? Rationalismus versucht, mit dem reinen Denken auszukommen. Demgegenüber steht der Empirismus oder auch Sensualismus, der von den sinnlich erfassbaren empirischen Einzelerscheinungen ausgeht und von dort erst zum Denken zu gelangen versucht. Ja, das wäre etwa die Position von David Hume. Für den Rationalismus stünde die Position von Descartes und später dann von John Locke. Ja, und das ist jetzt also auch gleichzeitig der Hintergrund für die Überlegungen von Kant in seiner theoretischen Philosophie. Denn Kant meinte, zu Recht würde ich sagen, dass man weder mit dem reinen Denken, mit der Grundposition des reinen Denkens, also mit der Position des Rationalismus und der gleichzeitigen Ausklammerung der sinnlichen Wahrnehmungen auskommen kann, aber gleichzeitig lässt sich, wie das der Empirismus und Sensualismus versucht, allein durch sinnliche Wahrnehmung kein Denken begründen. Worum es Kant daher geht, ist den Versuch zu unternehmen, beide Positionen zu vermitteln. Ja, also Denken und sinnlich wahrnehmende Auffassung miteinander in Verbindung zu bringen. Ja, der Rationalismus versucht ja durch das reine Denken, also vom Allgemeinen des Denkens zur Einzelerfahrung zu kommen, also er geht ja strikt deduktiv vor, während der Empirismus strikt induktiv geht, er versucht von Einzeleindrücken zu verallgemeinerbaren Prinzipien zu kommen. Also er geht induktiv vor. Und Kant meint, man muss beide Positionen vermitteln, denn was steht im Mittelpunkt des Empirismus? Die sinnliche Anschauung Und was steht im Mittelpunkt des Rationalismus? Das begriffliche Denken. Ja? Kant meint aber, Anschauungen ohne Begriffe sind blind. Und, ne? Und Begriffe, ohne dass man dabei was anschauen kann, also anschauungslose Begriffe, also Begriffe ohne sinnlich anschauliche Inhalte, ne, sind leer. Von beiden haben wir nichts. Ne? Wir haben nichts, wenn wir sagen, oh, ich spüre was, aber in meiner Blindheit kann ich nicht diagnostizieren, was das ist. Ne? Da haben wir nichts davon. Und auf der anderen Seite, wenn ich sage, ja, ich habe einen Begriff, da weiß ich nicht, also, wo ich ihn einsetzen soll, weil er eben leer ist, davon haben wir auch nichts. Wir müssen beides miteinander verbinden. Kant ist der Auffassung, das sagt auch, dass der Ausgangsimpuls, dass wir den immer von einer sinnlichen Anschauung erhalten. Aber um diese, das sinnlich Angeschaute einordnen zu können, müssen wir dafür Begriffe einsetzen, um das sinnlich Angeschaute gedanklich ordnen zu können. Ja, wo nehmen wir jetzt die Begriffe aber her? Und da führt Kant den Begriff des a priori ein. Ja? Also unsere Begriffe und Kategorien sind a priori nur uns erlangbar, a priori gegeben. Es ist auch dann sozusagen noch eine kleine Nebenfrage, also in unserem Kontext, für Kant natürlich im Gesamtzusammenhang ist das natürlich wichtig, dass Kant unterscheidet zwischen Vernunft und Verstand. Ja, das übergeordnete, die übergeordnete Instanz unseres Denkens ist für ihn die Vernunft, weil die Vernunft das, wir werden mit unserer Vernunft das können, was von der Philosophie seit ihrem Bestehen verlangt wird, nämlich Prinzipien ausfinden zu lassen, allgemeine Prinzipien. Daher ist die Vernunft für Kant auch das Vermögen der Prinzipien, wie er sagt, das Vermögen, Prinzipien ausfindig zu machen. Und der Verstand beinhaltet auch ein wichtiges Vermögen, nämlich das Vermögen zu urteilen. Ja? Nur wird man ja dann bei Kant, auch wenn man sich das genauer anschaut, sehen können, dass eben, um verständig urteilen zu können, ohne allgemeine Prinzipien, die wir durch unsere Vernunft erlangen können, nicht auszukommen ist. Ja, was ist jetzt wirklich vernunftgeleitete Erkenntnis? Nun, vernunftgeleitete Erkenntnisse gehen aus von der sinnlichen Erfahrung. Die geben sozusagen, die sinnliche Erfahrung gibt den Anstoß, aber diese sinnlichen Anstöße oder sinnlichen Eindrücke müssen dann erst vermittels der Begriffe, die uns a priori gegeben sind, geortet werden. Und wenn diese Ordnung, sozusagen dieses Ordnung gelingt, dann können wir von einer vernünftigen oder vernunftgeleiteten Erkenntnis sprechen. Ich habe gesagt, das Verstand ist für Kant das Vermögen zu urteilen. Und hier, das ist bitte auch nicht unwichtig, sich zu merken, unterscheidet Kant zwischen analytischen Urteilen und synthetischen Urteilen. Worum geht es bei analytischen Urteilen? Bei analytischen Urteilen suche ich nach Eigenschaften, nach Prädikaten könnte man so auch sagen, die in einem Begriff versteckt enthalten sind. Ja, ich habe bereits also einen Begriff und in diesem Begriff stecken ganz bestimmte Eigenschaften drinnen, die ich erst herausarbeiten, eben herausanalysieren muss. Dann ist das Urteil, das ich dabei fälle, analytisch. Bei synthetischen Urteilen begebe ich mich auf die Suche nach Eigenschaften, die außerhalb eines Begriffes liegen. Was heißt außerhalb eines Begriffes? Die eben auf der Ebene der sinnlichen Anschauungen noch liegen und die ich erst mit dem Begriff zusammenführen muss, damit ich das sinnlich Angeschaute eben einordnen kann. Das sind synthetische Urteile. Und synthetische Urteile beinhalten immer das A priori. Warum? Weil ich hier Begriffe ausfindig machen muss, die ich ja dann in Zusammenhang bringen muss mit dem sinnlich Angeschauten. Und weil eben diese Begriffe nicht selber aus der empirischen Welt entnehmbar sind, sondern aus dem A priori. Ja? Daher sind synthetische Urteile in der Regel A priori, sagt Kant. Bitte. Ein Beispiel für ein synthetisches oder ein analytisches Urteil. Ja, ja, zum Beispiel, also ich habe einen Begriff. Der Begriff heißt Mensch, ja? Der Begriff Mensch. Ja? Den habe ich vor mir. Und jetzt muss ich schauen, was steckt da alles in diesem Begriff drinnen. Ja? Es steckt drinnen in diesem Begriff Mensch, dass es sich um ein Lebewesen handelt. Es steckt drinnen in diesem Begriff Mensch, dass es sich um ein, wenn Sie es wollen, denkendes Wesen handelt. Oder es steckt drinnen, dass es sich um eine, ein vergesellschaftetes Individuum handelt und so weiter und so weiter. Also da gehe ich analytisch vor. Ja? Welche Eigenschaften stecken in diesem Begriff Mensch? Ja, ja, synthetisch, ein Beispiel für ein synthetisches Urteil. Bitte?
Habe ich ein Gefühl, dass das in die Richtung
passt? Ja, ja, das wäre eine, wäre, also machen wir das einmal so für eine Möglichkeit, ja? Also ich erschrecke, ja, über ein lautes Geräusch, ja, und habe also keinen Begriff dafür, ja, für das, was hier vorgeht. Ja. Ich muss daher erst im Raum mich umschauen oder auch außerhalb und etwas ausfindig machen, womit ich also einen Begriff dafür finden, für dieses Erschrecken. Dann wäre mein Urteil synthetisch. Ja? Ist das verständlich? Ja, danke schön. Ja, ich bin dann in einem weiteren Schritt übergegangen zu Hegel. Bei Hegel stehen zwei Dinge sozusagen im Mittelpunkt. Das eine ist die Art und Weise, wie er methodisch vorgeht. Und diese Methode ist aber gleichzeitig beinhaltet ein theoretisches Konzept. Was ich damit meine, ist der Begriff der Dialektik. Was ist Dialektik? Dialektik ist Bewegung, namentlich Bewegung des Denkens, ja, im Widerstreit der Gegensätze. Ja. Zwei Momente eines Zusammenhanges schließen einander wechselseitig aus, gleichzeitig aber bedingen sie einander wechselseitig. Das wäre sozusagen also ein Beispiel für dialektisches Denken. Denken im Widerstreit der Gegensätze. Der zweite Begriff, also eines ist der Begriff der Dialektik, der zweite Begriff, der bei Hegel zentral wichtig ist, ist der Begriff des Geistes. Denn innerhalb des Geistes vollzieht sich ja für Hegel das Denken des Seins. Ne? Und wie das passiert, und gleichzeitig, also wie auch sich der Begriff des Geistes und des Denkens zeigt, habe ich Ihnen an zwei grundlegenden für Hegel grundlegenden Schriften seiner theoretischen Philosophie erörtert. Einerseits seiner Phänomenologie des Geistes und zweitens seiner Logik. Überall dort habe ich mich darauf beschränkt, mir war ja auch nicht möglich, die Anfänge, so Anfangsschritte dieser beiden Schriften mitzuverfolgen. In der Phänomenologie ist es auch nicht unwichtig, einen Blick in die Einleitung, in das Einleitungskapitel zu machen. Hier bringt Hegel nämlich den Begriff der bestimmten Negation zu tun ins Spiel. Und was heißt bestimmte Negation? Bestimmte Negation heißt, dass das, was verneint wird, nicht vernichtet wird, nicht weggewischt wird, sondern dass das, was negiert wird, in der Negation erhalten wird und dadurch gleichzeitig zu einer Bestimmung gelangt. Besonders interessant, und ich habe Ihnen das auch versucht, ein bisschen ziemlich anschaulich nahezubringen, ist der mit dem Begriff der bestimmten Negation zusammenhängende Begriff der Negation. Der Negation. Ja? Weil da klar wird, was Bestimmung heißt. Ne? Ein Getreidekorn wird bestimmt als Pflanze, die nicht nur potenziell, sondern auch real einen Entwicklungsprozess durchmacht, der dazu führt, dass aus dem Getreidekörnchen eine Getreideähre wird. Ja? Also dass die Getreideähre, also der Getreidekeim ist zunächst einmal die Negation des eingesetzten Getreidekörnchens, und der Getreidekeim wird wieder negiert durch die Getreideähre, aber nicht vernichtet, sondern die Getreideähre lässt sich dann als abgeschlossene Form dieser Pflanze bestimmen. Ja, also soweit zum Begriff der Dialektik im Widerstreit der Gegensätze. Dialektik ist darauf angewiesen, auf Negation, aber nicht auf vernichtende Negation, sondern auf bestimmte oder bestimmende Negation. Das, was negiert wird, wird nicht vernichtet, sondern aufbewahrt oder Hegel sagt auch aufgehoben. Einerseits aufbewahrt und zweitens auf ein höheres Niveau des Denkens gebracht in der Bestimmung. Ja, und ich habe Ihnen dann mit Blick auf die Phänomenologie des Geistes, das erste Kapitel über die sinnliche Gewissheit erörtert, das gleichzeitig also auch eingebaut ist in eine dialektische Entwicklung des Bewusstseins. Also die Dialektik der sinnlichen Gewissheit ist gleichzeitig also auch eine Dialektik des Bewusstseins, das uns dann hinführt, bis zu diesem Punkt gekommen, bis zum Selbstbewusstsein. Ja, wenn ich das noch einmal kurz gerafft erörtere, worum es da gegangen ist. Der Ausgangspunkt in der hegelischen Phänomenologie ist eigentlich total sinnlich anschaulicher, nicht? Sinnlich anschaulich gedachter. Wir gehen aus von der Annahme, stellen wir uns vor, dass wir uns zunächst unmittelbar aufnehmend verhalten. Wir denken gar nichts, wir nehmen uns unmittelbar aufnehmend. Wir verhalten uns unmittelbar aufnehmend. Und es fragt sich Hegel, was ist also dieses Unmittelbare, das wir hier zunächst einmal vorfinden. Das, was wir vorfinden, das Unmittelbarste, was es überhaupt geben kann, ist das Hier und Jetzt. Ne? Das ist genau der Punkt des Einstiegs mit der sinnlichen Gewissheit. Und da sagt Hegel, aber wenn ich auf das blicke, auf das, was hier und jetzt unmittelbar ist, das ist ja kleiner, als, könnte man sich vorstellen, als der kleinste Sekundenbruchteil, ne? Hier und Jetzt. Wenn ich sozusagen weitere Zeitdimensionen einführe, erinnern wir uns an Aristoteles, ist ja bereits etwas vergangen, nicht? Und schon was anderes wieder entstanden, das ist es nicht. Hier, aufs Hier und Jetzt kommt es an. Und da sagt Hegel, naja, das ist zwar einerseits, wenn es das wirklich gäbe, wäre das Hier und Jetzt, der sinnliche Gewissheit, einerseits die reichste Erkenntnis, denn es wäre noch alles drinnen, ne? Es wäre noch alles Erkenntnis möglich, es wäre noch nichts ausgeschlossen. Ne? Und das ist ja dem Hegel nicht so unwichtig. Aber das Blöde ist es an der Sache, wir haben überhaupt noch keine Unterscheidung treffen können, wir haben nicht einmal noch zu denken beginnen können, wir haben noch kein Urteil fällen können. Daher ist die sinnliche Gewissheit, die Unmittelbarkeit der sinnlichen Gewissheit, das Hier und Jetzt, gleichzeitig die ärmste Erkenntnis. Alles ist unbestimmt, doch gar nichts ist bestimmt. Ja? Also die sinnliche Gewissheit ist eigentlich nichts anderes als die totale Ungewissheit. Ne? Stellt sich heraus. Und daher schaffen wir es auch nicht, einfach sinnlich aufnehmen, stillzuhalten, denn erstens, wir können uns nicht der Bewegung der allseitig übergreifenden entziehen und wir können uns vor allem nicht der Bewegung unseres Denkens entziehen. Ja? Das gelingt uns nicht. Und unter dieser Voraussetzung, ja, also Hegel bringt das Beispiel so nett, also so schön, das nette Beispiel, ja, da stehe ich, hier vor mir ist ein Baum, ich drehe mich um, hier ist kein Baum. Ne? Also was stimmt jetzt? Ist ein Baum hier oder ist keiner hier? Ne? Ich muss sozusagen den Gesamtprozess erst erfassen und das kann ich eben nur mit einem gewissen basalen begleitenden Denken tun, ne? Dass es hier um einen Bewegungs- und Veränderungsprozess geht, dass das reine Hier und Jetzt nicht aufrechtzuerhalten ist, sondern dass sich das Hier und Jetzt letztendlich als Veränderbares erweist. Ja, wobei, also das auch mit dem aristotelischen Vorher und Nachher zu tun hat, ne, der Zeit, wobei aber das Vorher nicht verloren geht, man denke an die bestimmte Negation, sondern nachher aufgehoben ist. Das heißt, ich kann den Baum natürlich auch noch denken, wenn ich mich umdrehe. Ne? Ja, das Resultat dieser Dialektik der sinnlichen Gewissheit ist das Bewusstsein eines denkenden Subjekts. Also nach der sinnlichen Gewissheit kommt auf einer etwas einfacheren Ebene der Akteur sozusagen dieses Vorganges drauf, aha, ich bin denkend, ich bin ein denkendes Subjekt und es wird sich weiter herausstellen und das ist schon der nächste Schritt, dass dieses denkende Subjekt ein wenig gespalten ist. Das denkende Subjekt hat einerseits eine eigenständig denkende Seite an sich, aber gleichzeitig hat es eine unselbstständige, dem denkend bearbeiteten Gegenstand, dem es jetzt gegenüber hat, sei es ein Baum oder sonst was, unterworfene Seite an sich. Ne? Also indem das Denken einen Gegenstand hat, muss sich das Denken dem Gegenstand unterwerfen, sonst gibt es nichts zu bestimmen. Auf der anderen Seite beansprucht das Denken, selbstständig und eigenständig zu sein. Und das ist zunächst also ein Widerspruch. Dabei verläuft die Sache zunächst, wie es scheint, sogar noch umgekehrt. Nicht das selbstständig denkende Subjekt dominiert, sondern die Selbstständigkeit einer Welt, der das denkende Bewusstsein gewissermaßen knechthaft unterworfen ist. Das hat auch übrigens, das ist eine Nebenbemerkung, den Kant gestört angesichts der neuzeitlichen Wissenschaft. Und darum hat er das formuliert, was gegenwärtig dann auch mit dem Begriff der Revolution der Denkungsart aufgefasst wird. Nämlich Kant hat gesagt, Leute, wir haben bisher im Lichte der neuzeitlichen Wissenschaft geglaubt, wir müssen uns in unserem Denken nach den Dingen richten. Also mit Hegel gesprochen, nicht? Wir müssen uns sozusagen als Knechte der Dinge erweisen. Nein, sagt Kant, dem ist nicht so. Vielmehr hat es die Dinge nach unserem Denken zu richten. Nicht? Weil wir holen uns aus unserem A priori die Kategorien und dann ordnen wir uns die Dinge eben schön zurecht. Nicht? Also Kant betont dem gegenüber die Eigenständigkeit. Nicht? Ja, Und das also vor diesem Hintergrund, einerseits sozusagen, dass das denkende Subjekt Eigenständigkeit beansprucht, andererseits aber in erster Linie einmal einem Gegenstand, den es zu denken gilt, unterworfen ist. Daraus ergibt sich für Hegel die Gespaltenheit in Herr und Knecht. Ja? Unser Denken ist in ein herrisches und ein knechtisches gespalten. Ja, und jetzt ist es so, sagt Hegel, dass dieser selbstbewusste Teil des Bewusstseins, der auf seine Eigenständigkeit erpocht, dieses Herrische oder der Herr bezieht sich durch sein selbstständiges Bewusstsein auf den Knecht und fordert dabei, anerkannt zu werden. Mich gilt es anerkannt zu erkennen, ich bin der Herr der Dinge, das ist die herrische Seite. Der Knecht bezieht sich, und dabei macht aber der Herr nichts, nicht? Er fordert nur, dass ihm sozusagen der knechtische Teil die Welt entsprechend schmackhaft zubereiten soll, ne? Und er dabei nur zuschauen braucht. Ne? Und der Knecht wiederum, der bezieht sich durch seine Tätigkeit auf den im Auftrag des Herrn zu bearbeitenden Gegenstand. Das heißt, der Knecht ist in einer doppelten Unterworfenheitsposition. Er ist einerseits dem Herrn unterworfen, dem sagt, du, ne, bearbeite meinen Gegenstand, ne, mach was gefälligst. Und er ist gleichzeitig auch dem Gegenstand unterworfen, den er bearbeiten muss, dessen Bedingungen der Bearbeitung er sich eben einordnen muss. Aber die Point aus dem Ganzen ist ja die, nämlich dass das Resultat dieser Dialektik, dieses Kampfes auf Leben und Tod, wie Hegel auch sagt, zwischen Herr und Knecht, das Resultat eigentlich, nicht eigentlich, sondern das Resultat ist die Befreiung des Knechtes aus seiner doppelten Unterwerfung. Nämlich einerseits befreit sich der Herr im Sinne von Kant, auch in Kants Revolution der Denkungsart, von seiner Unterworfenheit gegenüber den Gegenständen, indem er sagt, nein, ich bin eigentlich der denkende Konstrukteur der gegenständlichen Welt, ne? Und gleichzeitig befreit er sich aus der Unterwerfung unter dem Herrn, weil am Endeffekt sich der scheinbar selbstständige Herr als der unselbstständige, nicht? Pubertäre herausstellt, der noch nicht wirklich über die Welt der Gegenstände zu sich kommen konnte. Daher wie ein Baby nur schreien und anschaffen kann, ne? Im Sinne des falschen, frühkindlichen Narzissmus, ne? Wenn man so will. Ja, das wäre sozusagen der Gedanke. Ja, und ich würde Sie bitten, dass Sie ein bisschen durchdenken, Sie brauchen sich nicht zu fürchten, man braucht eine Weile. Ich habe selbst also x-mal die hegelische Phänomenologie gelesen. Man kommt immer wieder auf Neues drauf, aber nur damit Sie versuchen, ein paar Gedanken sozusagen davon aufzunehmen. Ja, das Zweite war bei Hegel die Logik, Hegels Logik. Und auch da habe ich mich mit dem Anfangsproblem beschäftigt. Denn wie in der Phänomenologie stellt sich eben auch in der Logik das Anfangsproblem. In der Phänomenologie ist es der Anfang des Werdens und Bewusstseins. Und in der Logik Hegels geht es um den Anfang des Denkens. Und dieses anfangende Denken hat gleichzeitig auch zu tun mit der Entwicklung und Bildung des Geistes. Übrigens wie auch in der Phänomenologie. Also das Werden des Bewusstseins hat auch zu tun mit dem Prozess der Bildung des Geistes. Nur aus zwei etwas leicht verschobenen Blickwinkeln zwischen Phänomenologie und Logik. Ja. In der Logik fragt sich Hegel, bevor er überhaupt wirklich beginnt, gewissermaßen im Vorgeplänkel, womit soll eigentlich der Anfang in der Wissenschaft gemacht werden? und zwar in der Allgemeinwissenschaft Philosophie. Ja, womit sollte der Anfang gemacht werden? Man kann nicht mit etwas wie in der Einzelwissenschaft, mit einem bestimmten Gegenstand beginnen, nicht? Mit der ökologischen Frage oder mit der ökonomischen Frage oder sonst was, das geht nicht. Denn wenn man sich nur darauf konzentriert, klammert man bereits also viel anderes aus. Nicht? Das ist uns ja auch also im Rahmen, im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu Bewusstsein gekommen. Nicht? Wenn man sozusagen nur auf technische Entwicklung oder wie Marx auch sagen würde, auf Entwicklung der technischen Produktivkräfte fokussiert, dann entsteht halt mal ein Ozonloch. Nicht? Dann taucht die ökologische Frage auf. Nicht? Und daher zeigt sich das ja auch sozusagen also in geschichtlich-praktischer Hinsicht. Und in der Philosophie, sagt Hegel, als Allgemeinwissenschaft, kann eben deswegen nicht mit etwas Bestimmtem angefangen werden. Aber womit sollen wir dann anfangen? Und seine Antwort ist eine klare: Wir fangen mit dem allgemeinsten Allgemeinen, das es je überhaupt gegeben hat und gibt, an, nämlich mit dem Sein. Ja? Mit dem muss angefangen werden. Und hier ist es wieder ähnlich wie in der Phänomenologie. Das reine Sein, mit dem angefangen wird, ist sozusagen die allerreichste Bestimmung, weil da ist alles noch drinnen, aber gleichzeitig die allerärmste, weil noch nichts bestimmt ist. Auch dieser Gedanke kommt hier wieder rein. Und diese völlige Unbestimmtheit, die besetzt Hegel im nächsten Schritt mit dem Begriff des Nichts. Wenn wir das reine Sein denken, dann haben wir es zunächst einmal mit dem Nichts zu tun. Denn es, das reine Sein ist so von jeder Bestimmung gereinigt, dass nichts bestimmt ist. Ja? Aus dieser Spannung heraus erzwingt sich der Hegel, denken Sie an das Prinzip der Dialektik, Einheit und Widerstreit der Gegensätze oder Bewegung im Widerstreit der Gegensätze, das reine Sein, das reine Nichts schließen einander wechselseitig aus, gleichzeitig hängen sie untrennbar miteinander zusammen und daraus ergibt sich ein Bewegungsprozess, gut heraklitisch gedacht, ein Prozess des Werdens. Der Übergang vom Sein zum Nichts führt zum Werden. Und da geht die hegelische Logik erst richtig los. Ne? Das müssen Sie selber mal sich dann anschauen bei Gelegenheit. Ja, ich bin dann im letzten Schritt übergegangen zu Helmut Lessner und habe einige zentrale Begriffe seines philosophisch-anthropologischen Denkens erörtert. Was hat die philosophische Anthropologie von Lessner mit der theoretischen Philosophie zu tun? Da habe ich jetzt mit Lessner den Bogen wieder zurückgeschlagen, wenn Sie an das anfänglich von mir ausgeführte denken. Philosophie als Allgemeinwissenschaft, als Orientierungswissenschaft und als allgemeine Wissenschaft vom Menschen. Ja? Das ist die philosophische Anthropologie Lessners. Ja? Also da stellt sich die Frage, wer ist der, der philosophisch denkt? Ne? Wer ist der, der sein denkt? Was ist der Mensch? Und da habe ich Ihnen grob gezeichnet, wie der Menschenbegriff bei Helmut Plessner ausschaut. Der Mensch, sagt Plessner oder will uns Plessner nahelegen, ist zunächst einmal ein Lebewesen, wie alle anderen auch. Und daher stellt sich die Frage, was ist überhaupt Leben? Was ist ein lebendiger Organismus? Und hier sind vor allem zwei Begriffe wichtig zu merken. Der Begriff des Doppelaspekts oder der Doppelaspektivität und der Begriff der zentrischen Positionalität. Ja? Doppelaspektivität, was ist das? Dahinter steht der Innen-Außen-Unterschied eines lebendigen Organismus, aber, und das ist auch wichtig zu behalten, dieses Innen und Außen qua Doppelaspekt ist nicht zu fassen als zwei starr einander gegenüberstehende Positionen, sondern das Innen und das Außen dieser Doppelaspektivität sind Richtungsdimensionen, die gleichzeitig auch Bewegungsrichtungen zum Ausdruck bringen, also von innen nach außen und von außen nach innen. Und dabei ist auch wichtig zu bedenken, dass man diese beiden Richtungen nicht beliebig umdrehen kann, weil jeder lebendige Organismus ja das, was er ist, und das wissen wir schon von Aristoteles her, aus sich selber hervorbringen muss. Ja? Das heißt, eigenaktiv aus sich selber sein Leben hervorbringen muss. Und daher dominiert die Gerichtetheit von innen nach außen. Kein Lebewesen verhält sich bloß reaktiv. Jedes Lebewesen kann erst reagieren auf etwas, wenn es sich eigenaktiv verhält. Ja, das ist der Gedanke, der hier dahinter steht. Also der Doppelaspekt, das sind zwei Richtungsdimensionen, innen und außen als Richtungsdimensionen, die aber nicht beliebig umkehrbar sind. Ja, es muss immer von der inneren Position des Organismus ausgegangen werden können. Und da kommt der Begriff der Positionalität. Das ist der zweite wichtige Begriff ins Spiel. Der Begriff der Positionalität bezeichnet die Position des lebendigen Organismus, den dieser in seiner lebendigen Umgebung einnimmt. Und der Begriff der zentrischen Positionalität spitzt sozusagen diesen Positionalitätsbegriff noch einmal zu und will uns sagen, jeder lebendige Organismus hat ein inneres Zentrum, von dem er selber ausgeht. Ja? Das ist kein sozusagen räumlich lokalisierbares Zentrum, sondern will nur bedeuten, dass diese Zentrierung untrennbar verbunden ist mit der Eigenaktivität. Das eigene des Organismus ist gleichzeitig auch das mit dem Begriff des zentrischen Zusammenhängende. Ein Organismus bringt nur das eigene aus sich selber hervor, nichts anderes. Ne? Und um das eigene aus sich selber hervorzubringen, muss er natürlich auf anderes reagieren. Ne? Ich sage dann immer, man kann einen lebendigen Organismus im Grunde durch drei Kriterien fassen. Eigenaktivität, Doppelaspektivität, also Innen-Außendifferenz und Informationsverarbeitungskompetenz. Ja? Das Letztere, der Begriff der Informationsverarbeitung, kommt bei Plessner nicht in dieser Weise vor, ist aber auch sozusagen durchaus mit der plesnerischen Konzeption kompatibel. Ja, der Mensch, und jetzt komme ich zum Menschenbegriff, ist einerseits Lebewesen wie alle anderen auch, aber es gibt einen spezifischen Unterschied, eine spezifische Differenz, nämlich die Möglichkeit und Notwendigkeit, sich zu exzentrieren. Zwar das, was der Mensch als Lebewesen ist, aus sich selber hervorzubringen, wie jedes andere auch, aber dabei gleichzeitig sich in seinem sich selber hervorbringen gewahr zu werden, sich seines Hervorbringens gewahr zu werden, sich aus sich selber herauszusetzen und gleichzeitig in sich selber hineinzublicken. Das heißt, aus seinem inneren Zentrum bewusst sein, habend und denkend heraus und Geist habend heraustreten zu können. Das ist bei Plessner alles gemeint mit dem Begriff der exzentrischen Positionalität. Also der Mensch kann sich aus seinem inneren Zentrum lösen und dadurch auch entwickeltere Bewusstheit und letztendlich Geist erlangen. Und da komme ich am Schluss zum Begriff des Geistes bei Plessner. Der Begriff des Geistes bestimmt sich bei Plessner aus drei miteinander verschränkten miteinander untrennbar zusammenhängenden Weltdimensionen, soweit es den Menschen betrifft, nämlich die Außenwelt, die Innenwelt und die soziale Mitwelt. Ja, soweit also die Zusammenfassung meiner Gedanken in dieser Vorlesung. Sind dazu noch Fragen? Bitte. Bitte? Ja? Noch ein bisschen lauter. Ja, naja, das. Ja, ja, natürlich. Ja, ja. Das ist ja, das hängt zusammen mit der sozialen Mitte. Ja. Die soziale Mitte setzt voraus, aber bedingt, dass wir andere eben auch als exzentrierungsfähige, eigenständige Akteure realisieren können. Gut, also der allgemeine Aufbruch, die allgemeine Aufbruchsbewegung also zeigt mir, dass also nicht mehr allzu viele Fragen sozusagen zu erwarten sind, gewünscht werden. Gut, ich sehe dann viele von Ihnen dann nächste Woche bei der mündlichen Prüfung. Ansonsten schließe ich diese Vorlesung ab und wünsche Ihnen einen erfolgreichen Semesterabend.